Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Tick. Der hat damals in Dortmund meine WG-Mitbewohnerin schon regelmäßig in den Wahnsinn getrieben. Ich kann es aber einfach nicht haben, wenn der Kühlschrank zu lange auf ist. Das heißt konkret, wer den Kühlschrank öffnet und dann eine Minute lang davor steht, um zu überlegen, was er überhaupt essen will, der kann schnell mal ein Problem mit mir bekommen. Doch meine kleinen Naturschutzticks, die stressen nicht nur meine Mitmenschen, sondern auch mich regelmäßig. Wenn ich zum Beispiel im Fitnessstudio gewesen bin und meine Beine so sehr wehtun, dass ich morgens am liebsten im Bett geblieben wäre, dann nehme ich trotzdem die Treppe und nicht den Fahrstuhl, weil ich meine, dass es ansonsten unnötiger Energieverbrauch wäre. Ich bin mir sicher, dass die Hälfte meiner Versuche, Energie zu sparen, Käse ist. Aber ich finde die Tatsache, dass wir alle darauf achten, den Müll richtig zu trennen, das Auto bei Gelegenheit stehen zu lassen oder einfach mal die Treppe zu nehmen anstatt des Aufzuges, das zeigt, wie präsent das Thema mittlerweile in unserem Alltag ist. Ich rede vom Klimaschutz. Und darum soll es auch in unserer heutigen Folge gehen. Herzlich willkommen zu Hasezeit. Mein Name ist Maja Wemhoff, ich bin 26 Jahre alt und hier in Haselünne geboren. Ich war für meine Ausbildung ein paar Jahre in Dortmund, aber jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und hier möchte ich auch bleiben. Deswegen möchte ich zusammen mit euch unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dazu spreche ich mit interessanten Menschen zu ausgewählten Themen. Mein Thema, wie vorhin schon erwähnt, Klimaschutz. Mein Gast heißt Hanna Clara Wichmann. Sie ist eine echte Expertin, was Klimaschutz angeht und sogar beruflich in diesem Feld unterwegs. Sie arbeitet beim NABU in Meppen. Hanna, wie bist du zum Umweltschutz gekommen? Was begeistert dich an dem Thema?
Also die Vielfältigkeit von Naturschutz, was man machen kann, wo man einfach Möglichkeiten hat. Ich würde sagen, wie bin ich zum Naturschutz gekommen? Einfach aus Interesse. Also ich laufe durch die Gegend und finde die Dinge, die ich so entdecke, sehr, sehr spannend und schön. Und deswegen möchte ich das auch gerne schützen.
Hattest du irgendwie in deiner Kindheit, sag ich mal, irgendwie ein Vorbild? Hat dir das jemand vorgelebt oder ist das so ganz von dir aus entstanden?
Also ein direktes Vorbild, würde ich sagen, habe ich nicht. Aber es wurde schon auch so gelebt. Also meine Familie ist da auch interessiert und macht ganz viel. Und deswegen bin ich da so mit reingeschlittert.
Wie hattest du Möglichkeiten, dich privat in diese Richtung, ich sag mal, weiterzuentwickeln und zu bilden bei dem Thema?
Also ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, einfach auch kleine Dinge zu tun, die ja einem auch einfach immer über den Weg laufen, wie zum Beispiel Licht ausschalten, was ja schon dazu gehört, oder Mülltrennung und die ganzen Dinge, die man ja einfach so auch aus der Schule, glaube ich, mitgegeben bekommt. Von daher würde ich sagen, dass natürlich die Schule einen Teil mir mitgegeben hat, aber wie gesagt auch mein privates Umfeld und natürlich auch die Medien, bei denen man immer was rausfischen kann.
Du bist in diesem Feld auch politisch aktiv. Ab welchem Punkt hast du gemerkt, dass du dich da einbringen möchtest?
Eine spannende Frage. Genau, also ich bin jetzt politisch aktiv seit etwas länger als 3,5 Jahren. Und das Thema war natürlich vorher schon spannend, aber ich hatte dann so gemerkt, dass man natürlich politisch auch noch auf anderen Ebenen was machen kann. Und genau deswegen bin ich dann oder habe ich mich entschieden, auch politisch aktiver zu werden und dann auch einer Partei beizutreten und genau da die Möglichkeiten noch zu nutzen, die man hat.
Du hast dich beruflich auch in diese Richtung orientiert. Wie genau ist da dein Weg verlaufen, dein Werdegang?
Also ich habe in Göttingen Ökosystemmanagement studiert und danach Agrarwissenschaften im Master und da werden immer Schwerpunkte gewählt und ich hatte dann den Schwerpunkt Ressourcenmanagement und dann habe ich geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, welche Jobs es hier auch gibt im Emsland, weil hier wollte ich auch gerne wieder zurück und dann bin ich über den über das Hasetal, über das Blühstreifenmanagement genau, einfach weiter in Richtung Naturschutz geblieben.
Das Emsland ist ein gutes Stichwort. Wie nimmst du wahr, sind die Leute hier in der Region bzw. im Hasetal eingestellt zu diesem Thema? Ist es schwierig, Leute dafür zu motivieren oder ist es eher, ich sag mal, voller Potenzial und eine Chance? Wie nimmst du das persönlich wahr?
Ich denke, da ist natürlich Potenzial und Chancen. Es sind sehr viele interessierte Leute. Es wird auch schon sehr, sehr viel gemacht, auch in den Gemeinden. Das ist natürlich, wir haben ja eine sehr breite Spanne von Einwohnerinnen. Und deswegen würde ich sagen, jeder kann was machen und jeder, denke ich, macht auch schon was. Wir haben ja hier natürlich, wenn wir da auf das Thema Mülltrennung zurückgehen, sind wir hier schon sehr, sehr strikt bei den Mülltrennungen zum Beispiel. Ich denke, man kann sicherlich hier und da noch mehr machen und noch besser schauen, was wird gemacht. Aber ich denke, da ist auch viel Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung notwendig, weil man einfach viele Dinge einfach gar nicht weiß, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Und das habe ich mir auch schon gedacht. Über viele Dinge weiß man womöglich gar nicht Bescheid. Oder andersherum, man tut etwas in guter Absicht, es trägt aber leider nicht zur Verbesserung der Lage bei. Ich denke da ganz konkret an mein Kühlschrankproblem. Ich habe Emily und Paul gefragt, was sie zu dem Thema Klimaschutz und Umwelt meinen. Die beiden Kids habe ich im Jam Center im Rahmen eines Workshops für diesen Podcast getroffen. Und die beiden meinten dazu Folgendes. Umweltschutz ist ein allgegenwärtiges Thema. Wie nehmt ihr beide das denn wahr? Engagiert ihr euch oder wie sieht das bei euch aus?
Also wir sind auch von der Klasse da einmal mit hingegangen, wo eine Veranstaltung war. Aber im privaten Bereich, natürlich finde ich das mit Klimawandel und Umwelt, muss sich ändern. Wenn es jetzt so weitergehen würde, dann wird das irgendwann ein Ende nehmen und das wäre nicht gut. Mhm. Weil auch die Meere verschmutzt werden und die ganze Umwelt und wird alles immer schlimmer, aber im privaten Bereich eher wenig.
Also du sagst schlussendlich, man muss etwas für die Umwelt tun, aber manchmal wird man auch geblendet. Man denkt dann, man tut etwas Gutes für die Umwelt, das stimmt dabei aber eigentlich gar nicht. Habt ihr denn schon was gemerkt, was hier in der Region getan wird für den Klimaschutz?
Also ich finde auch, man sollte jetzt ein bisschen aufpassen, aber in manchen Sachen finde ich auch, die übertreiben jetzt ein bisschen.
Wie, hast du ein Beispiel?
Jetzt nicht so, aber zum Beispiel, Leute fahren mit E-Rollers und denken, sie machen was Gutes, aber dann kann man doch Normalroller fahren oder E-Fahrräder, dann fährt man einfach Normalfahrer, dann tut man mehr für die Umwelt, anstatt mit E-Fahrrad zu fahren. Bei Autos kann ich es ja verstehen, aber der Strom muss ja auch irgendwo herkommen und beim normalen Fahrrad brauchst du keinen Strom, da bist du selber der Antrieb und die Batterien sind dann sogar noch Sondermüll. Es ist auch nicht so toll. Die sind dann nach ein paar Jahren abgenutzt und dann ist es Sondermüll. Und das ist dann auch nicht mehr gut für die Umwelt.
Eigentlich eher das Gegenteil. Also es ist eher mehr Neubaugebiete und eigentlich soll gerade genau das Gegenteil bewirkt werden, dass da nicht so viel gebaut wird und vielleicht sowieso etwas verkleinert wird, der Anteil davon, aber irgendwie wird das gerade auch alles ein bisschen wichtiger, weil sich das über die Jahrzehnte jetzt so aufgestaut hat und das ist jetzt der Zeitpunkt eigentlich dafür, um das zu stoppen und das richtig zu machen, aber nicht alle halten sich dran und das finde ich schade.
Paul, fühlst du dich hilflos, dass die anderen quasi die Umwelt verpesten und du musst das dann später in 20 Jahren wieder ausbaden?
Ja, das finde ich auch doof, wenn auch jetzt durch die ganzen Corona-Maßnahmen die Geld verschwendet haben und ich muss das dann mit meinen Steuern alles abbezahlen. Und durch Corona ist das auch viel schlimmer geworden, weil jeder seine Maske auf die Straße werfen muss oder im Wald, anstatt die zu Hause wegzuwerfen. Wo unser Müll hingeht, wir schmeißen das ja in die gelbe Tonne und so. Bei uns wird gesagt, das wird recycelt. Wir können da ja nicht kontrollieren, wo das jetzt hingeht. Aber das mit bei uns, ich wohne ja direkt am Wald in der Nähe, wurde ein Sportplatz mitten im Wald gebaut, also jetzt an der Straße. Aber da mussten viele Bäume dran glauben. Jetzt wird noch eine Schule neben dem Sportplatz gebaut. Und die sagen auch, sie pflanzen alle Bäume neu an, aber man müsste ja für jeden Baum vielleicht mindestens 2 neu anpflanzen, weil ein großer Baum produziert mehr Sauerstoff als ein kleiner Setzling. Und bei uns kann es sein, weil gegenüber von unserem Wald, wo wir dran wohnen, ist auch halt das Neubaugebiet Und vielleicht wird auch irgendwann unser Wald dann abgeholzt. Und sowas finde ich halt blöd, weil man kann da gut spazieren gehen und so. Und wenn dann alles an halt überall zugebaut werden, wo sollen dann die neuen Bäume auch hin? Und ja, den Sportplatz hätten wir auch einfach renovieren können, den alten. Dann wären da jetzt nicht so viele Bäume. Die bauen halt jetzt halt Häuser dahin, wo der Sportplatz jetzt war, der alte. Aber ich finde, man könnte den nochmal neu renovieren. Der war eigentlich gar nicht jetzt mal so kaputt. Und was ich auch nicht verstehe und was ich auch schlimm fand, dass der alte Sportplatz hieß Waldstadion. Darum war gar kein Wald mehr. Da waren vielleicht ein paar Bäume dran. Sah aus wie ein kleiner Wald, aber es war kein Wald da. Und es hieß halt trotzdem noch Waldstadion ohne Wald.
Doch tatsächlich passiert schon ganz schön viel, wie Hanna sagt.
Du sagtest gerade, dass schon viel gemacht wird. Hast du aktuell irgendwie ein Herzensprojekt, was du begleitest, wo aktuell viel Energie reinfließt?
Ein direktes Projekt habe ich momentan nicht. Also wir machen ja oder sitzen ja auch im Stadtrat in Haselünne, was natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Man schaut, welche Anträge kann man schreiben, wo sind da einfach Wünsche, die wir gerne noch umgesetzt haben möchten, wo kann man schauen, was man noch verändern kann. Von daher, da fließt viel Arbeit oder Zeit rein. Aber ich habe jetzt kein konkretes Naturschutzprojekt, wo ich gerade dran arbeite sozusagen.
Mit diesen Anträgen, ist das auch so, bekommt ihr da viel Input aus der Bevölkerung? Werden da auch mal so Ideen reingeworfen oder sind das alles Ideen, die ihr selber entwickelt?
Man spricht ja schon viel mit Leuten und auch in dem eigenen Umfeld und dann nimmt man natürlich auch Ideen oder Vorschläge mit rein, guckt, wie kann man sie umsetzen? Ist es überhaupt auf der Ebene möglich? Es gibt natürlich auch irgendwie Wünsche und Veränderungshinweise, die ja gar nicht auf kommunaler Ebene stattfinden können. Von daher, wir nehmen schon die Dinge, die an uns herangetragen werden, versuchen wir mitzunehmen oder auch umzusetzen. Von daher, genau, schauen wir. Aber es sind natürlich auch Ideen, die von uns natürlich kommen, also je nachdem, was man da machen kann, versuchen wir das umzusetzen.
Man kann ja schon sagen, dass in den letzten Jahren so eine Art Wandel stattgefunden hat im Bewusstsein der Menschen. Also wie du gerade schon gesagt hast, das Blühstreifenmanagement, das war ja ein Projekt des Hasetals. Die Leute haben Blühstreifen ausgesät, die Menschen kaufen auf einmal Bioprodukte. Ne? Es gibt ja Aktivitäten oder Leute, die aktiv sind bei Fridays for Future zum Beispiel. Wie persönlich nimmst du diese Bewegung oder diesen Trend war, ist das etwas, was nachhaltig ist oder glaubst du, dass das nur so eine Modeerscheinung ist?
Ich hoffe natürlich, dass es nachhaltig ist. Also ich denke schon, dass die Leute, die sich da aktiv mit auseinandersetzen oder auch das Einkaufsverhalten, wenn du jetzt Bio sagst, wählen, das aus einem bestimmten Grund tun und sich darüber auch Gedanken oder auch Ideen gemacht haben, warum sie das machen. Von daher denke ich schon persönlich, dass das kein Trend ist, sondern ein Lebensstil vielleicht in Anführungszeichen, so in die Richtung.
Ja.
Ich habe mich vor ein paar Jahren dazu entschlossen, kein Fleisch mehr zu essen. Das Ganze ist bei mir eher aus einer Challenge heraus entstanden. Irgendwo habe ich den Spruch gelesen, der sagte, Tiere lieber essen oder streicheln. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was mir persönlich wichtiger wäre. Ich liebe Tiere, also war für mich ganz klar, Tiere streicheln, anstatt sie zu essen. Aber könnte ich das auch tatsächlich schaffen, das durchzuhalten? Was als kleines Experiment startete, ist nun seit Jahren selbstverständlich für mich. Und zugegeben, ich hätte es mir zu Beginn nicht vorstellen können, kein Fleisch mehr zu essen. Aber es fehlt mir tatsächlich nicht mal. Ich glaube, das ist dieser Lebensstil, von dem Hanna gesprochen hat. Ich finde den Gedanken total cool, dass jeder von uns, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, etwas dafür tun kann, seinen Alltag etwas nachhaltiger zu gestalten.
Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Hasetal vor 50 Jahren im Vergleich zu heute, Was würdest du sagen, war ein großer Schritt in Richtung Umweltschutz? Was war so ein Meilenstein, den man aufzählen kann?
Also, da ich ja vor 50 Jahren noch nicht im Hasetal gewohnt habe, ist das natürlich schwierig. Aber ich denke, dass innerhalb der letzten 50 Jahre, zumindest die 30, von denen ich vielleicht sprechen kann, sich einiges geändert hat. Sowohl die Lebensumstände der Menschen, also ich glaube, man hat jetzt ja auch die Möglichkeit, auf bestimmte Dinge zurückzugreifen oder Luxus zu haben, den man vielleicht vorher nicht so hatte. Das heißt, dass man da irgendwie vielleicht schauen kann, wo kann man selber Umweltschutz sozusagen betreiben, was sich vielleicht vor 50 Jahren noch gar nicht die Frage gestellt hat. Ich denke, dass das Bewusstsein sich verändert hat und dass es viele Dinge gibt, die man aufzählen könnte. Also ich glaube, dass so Baumschutz natürlich jetzt ein großes Thema ist. Genau, also ich denke, dass da sich viel verändert hat.
Es gibt ja auch immer mal wieder so Maßnahmen wie jetzt zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Ich ärgere mich bei solchen Sachen immer in Anführungszeichen ein wenig, weil ich bis vor einigen Jahren noch in einer Großstadt gewohnt habe und da meine Ausbildung gemacht habe. Da wäre das natürlich mega cool gewesen, wenn ich für 9 Euro die öffentlichen Verkehrsmittel hätte nutzen können, deutschlandweit. Hier auf dem Land ist das natürlich immer ein bisschen was anderes, gerade so mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denkst du, das Hasetal ist da oder ländliche Regionen generell sind so ein bisschen abgehängt? Wird das noch kommen hier mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ist das einfach ein Thema, was für uns nicht relevant ist, sage ich mal?
Also, ich würde denken, die öffentlichen Verkehrsmittel auch bei uns im ländlichen Raum sind arg wichtig und müssen ausgebaut werden, um einfach alle Bevölkerungsschichten oder also alte Altersstufen sozusagen auch mitnehmen zu können. Wenn man vielleicht zu jung ist, um alleine Fahrrad zu fahren oder wie auch immer, dann sollte es die Möglichkeit geben, trotzdem in eine Stadt oder in die nächstgrößere Gemeinde zu kommen.
Wohingegen es andersrum ja auch so sein kann. Also ältere Personen zum Beispiel, die jetzt nicht mehr einen Führerschein haben oder nicht mehr Auto fahren wollen, für die wäre das ja auch ein tolles Angebot, ne?
Genau, und ich weiß zum Beispiel, bei uns gibt es einen Rufbus. Das ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit für jeden Einzelnen, weil man muss selber anrufen. Man kann nicht einfach an die Straße stellen und los geht's, wie vielleicht gerade dein Beispiel als Großstadtbewohnerin. Ich denke, wir müssen da noch ein bisschen was machen. Da ist noch Potenzial. Aber ich denke nicht, dass das nicht möglich ist. Also ich glaube, dass man da einfach schauen muss und versuchen muss, die öffentlichen Verkehrsmittel auszubauen, damit wir alle mitnehmen können.
Umweltschutz ist ja so ein, ich sag mal, ganz besonderes Thema dahingehend. Ich behaupte das jetzt einfach mal, dass die jüngeren Generationen immer eigentlich von den älteren Generationen lernen. Und meine Wahrnehmung ist so ein bisschen, dass es beim Umweltschutz aktuell andersherum ist. Dass halt die junge Generation vielleicht beim Mittagessen mit Mama und Papa und Oma und Opa das mal anspricht. Und das, ne, das, was du gerade gesagt hast, dass das Licht mal ausgemacht wird oder einfach ganz einfache solche Sachen. Wie ist deine persönliche Einschätzung dazu? Denkst du, das ist auch was, wo halt die jüngere Generation der Älteren etwas beibringen kann?
Bestimmt. Also ich glaube, dass ich, oder mein Gefühl ist es, dass sich die Wahrnehmung so ein bisschen verändert, dass man in Richtung Umweltschutz einfach einen neuen Blickwinkel als vielleicht etwas jüngere Person hat. Ich glaube aber auch, dass wir natürlich schon was von den älteren Generationen mitbekommen haben. Also ich muss für meinen Teil sagen, dass ich denke, dass die älteren Generationen schon auch die Umweltbildung, die ich genossen habe sozusagen, dass ich die von denen bekommen habe und nicht einfach alles nur sozusagen selber herausgesucht habe. Ich denke, dass sich da ein Schwerpunkt bildet, dass die, weil ich finde mal, die Generation ist auch schwierig. Also ich glaube, es gibt ältere Generationen oder Teile älterer Generationen, die da ganz aktiv sind oder auch schon waren. Und ich glaube, es gibt auch jetzt wieder jüngere Generationen, die ganz aktiv sind. Aber es gibt natürlich auch wieder den Teil, der vielleicht andere Interessen hat oder einfach auch so das Bewusstsein vielleicht nicht oder auch das Interesse nicht oder einfach die Möglichkeiten nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es immer so nicht die Generation, sondern immer gruppenweise sozusagen.
Ja. Wir haben ein aktuelles Projekt beim Hasetal, das ist die Ökomodellregion. Da geht es darum, den Ökolandbau im Hasetal zu stärken und in Recherche quasi oder Vorbereitung für dieses ganze Projekt habe ich mich auch ein bisschen mit diesen ganzen Bio-Siegeln auseinandergesetzt, weil das ist ja schon ein relativ undurchsichtiges Konzept, wenn man sich nicht einmal die Zeit nimmt, sich damit zu beschäftigen. Wie nimmst du das? Hast du dich schon mal mit Bio-Siegeln beschäftigt?
Ja, ich finde auch, das ist, man muss sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, und schauen, welches Siegel bietet was oder welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das jeweilige Bio-Siegel zu haben. Es ist nicht so einfach, wie man irgendwie denkt. Also man kann natürlich einfach in den Supermarkt gehen und irgendeins nehmen, dann hat man ein Bio-Siegel, aber man weiß natürlich nicht genau, was steckt dahinter. Ja, sehe ich genau wie du. Es ist nicht ganz einfach manchmal, wenn man dann im Supermarkt unterwegs ist und bestimmte Voraussetzungen sozusagen für sich selber als Konsument erfüllen möchte, ist das schon manchmal ganz schön schwierig und herausfordernd.
Ja, für alle, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die versuche ich jetzt mal eben ein bisschen abzuholen. Bei dem europäischen Biosiegel, das ist jetzt, könnte man sagen, the lower standard, also eigentlich so das ja Minimum, was man so an Vorgaben erreichen muss. Und dann gibt es noch unterschiedliche Steigerungen. Ich würde jetzt mal behaupten, Hanna, wenn du da nicht mit konform gehst, dann sag mir mal eben was. Demeter ist, würde ich mal sagen, die extremste Form vom Bio. Das ist, glaube ich, das Siegel mit den höchsten Anforderungen. Ungefähr kann man das sagen, ja. Und genau, dazwischen gibt es halt ganz viele andere Bio-Siegel, die unterschiedliche Anforderungen haben. Und genau, das ist halt so das, was so ein bisschen undurchsichtig ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben.
Genau, und einfach auch die, zum Beispiel bei der Tierhaltung ist es ja nochmal, wie viel Platz hat welches Tier und so, das ist ja auch teilweise dann nochmal unterschiedlich. Und da muss man, glaube ich, wenn man ganz gewisse Ideen und Vorgaben hat sozusagen in seinem Kopf, was man gerne möchte, muss man da wirklich einfach genau reinschauen, das einmal am besten googeln. Da gibt es zig Auflistungen in unterschiedlichen Formen und Arten sozusagen, dass man einfach gucken kann, welches Siegel gibt was her oder welches Siegel fordert welche Standards.
Das mit dem Tierplatz wird ja zum Beispiel auch berücksichtigt bei diesen Haltungsformen. Was hältst du denn davon, wenn man jetzt im Discounter Fleisch nur noch mit Haltungsform 4 kaufst, denkst du, das ist schon der richtige Weg oder ist das Marketing?
Das ist natürlich sollte man meiner Meinung nach schon ein bisschen darauf schauen, welche Haltungsform man wählt. Ich denke, dass da jetzt natürlich nicht alle mit mir d'accord gehen, aber ich persönlich denke, dass die Haltungsform für unsere Tiere, die wir dann nachher ja auch essen wollen, schon sehr, sehr wichtig sind.
Ich stelle jetzt mal eine Frage. Ich hoffe, dass das nicht fies ist. Das frage ich nämlich oder habe ich schon häufiger mit meiner Kollegin besprochen, die für die Ökomodellregion zuständig ist. Und zwar wenn du jetzt wählen müsstest, würdest du dich für regional entscheiden oder für Bio?
Ich würde mich für regional wahrscheinlich entscheiden.
Warum?
Genau. Weil uns dadurch einfach auch die Transportwege wegfallen. Also ich glaube, dass es schwierig ist, einfach auch Lebensmittel um die ganze Welt zu schiffen oder fliegen, damit wir sie dann hier in Bioqualität sozusagen haben können. Wobei ich auch sagen muss, dass ich jetzt dann trotzdem, auch wenn ich regional darauf achten würde, schauen würde, wo kommt mein Lebensmittel her.
Mhm. Genau, weil so diesen Struggle, sage ich mal, wenn man im Supermarkt steht vor den eingepackten Bio-Äpfeln oder den regional nicht eingepackten Äpfeln, dann finde ich, ist das immer so ein bisschen schwierig, das zu unterscheiden. Wahrscheinlich muss da jeder für sich selber, jeder muss wahrscheinlich für sich selber überlegen, was einem wichtig ist. Was du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit den Transportwegen.
Genau. Ich denke, es ist ja auch nochmal ganz spannend zu schauen, wie findet man dann die Lebensmittel vor. Man hat ja dann teilweise Gurken, die in Plastik verpackt sind. Da fragt man sich ja einfach, warum? Also das ist so, dann würde ich auch nochmal gucken, was ist dann einem wichtig? Das muss, glaube ich, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, jeder für sich gucken, wo möchte man seinen Schwerpunkt sozusagen setzen, was möchte man selber sozusagen bewegen, möchte man dann gucken, dass man Plastik spart oder möchte man dann lieber auf Bio verzichten. Ich denke, das ist nicht ganz einfach zu beantworten und jeder muss natürlich schauen. Und es ist natürlich bei Bio auch immer eine Frage des Preises. Also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass das nicht immer alle mitmachen können, die es vielleicht auch einfach gerne wollen würden.
Ja, genau. Also ich habe auch schon ganz häufig das Argument gehört, dass die Leute sagen, sie kaufen dann eher regional, weil sie so nach dem Motto unterwegs sind, support your locals. Also weil sie dann das cool finden, wenn man halt in den Supermarkt geht und da irgendwie ja die Eier vom irgendwie Hof kaufen kann, die jetzt irgendwie 8 Kilometer entfernt sind oder sowas. Das ist natürlich auch cool. Ist halt so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich finde das immer interessant, Leute danach zu fragen, weil man irgendwie immer unterschiedliche Antworten kriegt und alle irgendwie zu gewisser Weise auch nachvollziehen kann.
Es ist ja auch für, also Lebensmittel oder Essen als solches ist ja irgendwie schon so ein riesengroßes Thema geworden und da setzt man ja für sich selber irgendwie auch so diese Standards, die man gerne erfüllen möchte oder auch nicht. Und ich denke auch, es gibt die Möglichkeit, dass man da ein bisschen schauen kann und jeder kann gucken, was ihm oder sie, ihm oder ihr wichtig ist. Und ich denke auch, es ist hilfreich, die regionalen Landwirte, Landwirtinnen zu unterstützen. Und das geht, denke ich, auch ganz gut, indem man zum Beispiel auf den Hofläden einkauft, die wir ja auch hier haben, oder auf den Wochenmärkten. Und da kriegt man natürlich auch viel dann plastikfrei.
Ja, ganz genau. Und da ist es natürlich auch cool, weil wenn man direkt beim Erzeuger kauft, kann man halt auch viel fragen. Wenn man sich da wirklich mal dafür interessiert, wie die Hühner so leben oder so, dann kann man die Leute halt direkt vor Ort fragen und kriegt da sofort alle Informationen, was auch echt cool ist.
Genau, und viele bieten ja auch so Tag des offenen Hofes an, dass man da auch nochmal reinschauen kann. Ich denke auch, das ist eine Chance auf jeden Fall.
Ja. Eine Frage, also ich hoffe, das ist okay für dich, wenn ich das frage. Isst du Fleisch?
Ja, aber. Ja. ich esse nicht viel Fleisch. Und wenn ich Fleisch esse, dann regionales und draußen gehaltene Schweine und Rinder. Also Puten zum Beispiel esse ich nicht. Genau. Also die Frage ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt nur sage, ja, dann heißt es, ne?
Ja, klar.
Von daher direkt, genau, also ich versuche auch den Hofladen bei uns um die Ecke, bei dem Hofladen um die Ecke einzukaufen und achte schon sehr, sehr darauf, welches Tier ich dann esse.
Ja, also informierst du dich vorher auch, wie die gelebt haben, die Tiere, und kaufst dann bei den Leuten, wo du weißt, wie die Tiere gelebt haben.
Genau, wir haben einen Hofladen, der ein paar Kilometer von dem Ort, wo ich wohne, sozusagen entfernt ist. Und da weiß ich, wie sie gehalten werden, weil ich dort auch schon mal ein Praktikum gemacht habe. Das ist für mich soweit in Ordnung. Die sind das ganze Jahr, zumindest die Rinder, eigentlich draußen. Und die Schweine haben die Möglichkeit, rein und raus zu gehen. Dann ist das für mich in Ordnung. Aber auch das ist natürlich so die Sache, da muss jeder für sich selber schauen, dass er da
zufrieden
ist.
Mhm. da gibt es ja auch ganz viele spannende Konzepte, wenn man zum Beispiel sich mal unterhält mit Jägern. Ich kenne auch ganz viele, die zum Beispiel sagen, sie essen eigentlich schwerpunktmäßig nur das Fleisch, was sie selber geschossen haben zum Beispiel. Ja, das finde ich auch ganz spannend, wie da auch so, ja, einfach die Wahrnehmung sich komplett geändert hat. So. Also ich denke, wir sind jetzt ja mittlerweile fast davon weg, würde ich mal behaupten, dieses jeden Tag Fleisch. Und ja, das finde ich irgendwie sehr beeindruckend, wie das auch in einer relativ kurzen Zeit so als Wahrnehmung stattgefunden hat.
Ja, wobei man natürlich, finde ich, da auch nicht vergessen darf, dass viele nicht die Möglichkeit haben oder auch nicht haben werden.
Klar, also das auf jeden Fall.
Ist natürlich da auch so ein relativ kleinem Personenkreis sozusagen vorbehalten.
Ja, und natürlich auch dieses, ich meine, Support Your Locals heißt natürlich, klammert natürlich auch nicht den Landwirten aus, der jetzt irgendwie einen Maststall hat oder sowas. Ja, genau. Aber ich denke, das ist mal ein ganz anderes Thema.
Da kann man sich bestimmt auch sehr lange drüber unterhalten.
Auf jeden Fall, das denke ich auch. Da hätte ich vielleicht sogar jemanden im Kopf, aber...
Ja, das Thema natürlich viele interessiert. Wie werden die Tiere gehalten? Wie sieht es überhaupt in so einem Stall aus? Ich meine, auch da hat man ab und zu die Chance oder die Möglichkeit reinzuschauen. Aber ich glaube, viele wissen es ja auch eigentlich gar nicht. Und dann kann man es, finde ich, auch schlecht beurteilen. Also wenn man noch nie in einem Stall war, finde ich, kann man schlecht sagen, alles, was darin passiert, ist schlecht oder alles, was darin passiert, ist gut. Sondern da muss man, glaube ich, einfach die Chance oder die Einblicke auch bekommen, und sich ein eigenes Bild machen können.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde es auch so wichtig, in die Richtung zu denken. Also wenn man jetzt Fleisch isst, egal welches Fleisch ich gerade auf meinem Teller habe, ich nehme wahr, dass das ein Lebewesen ist, was sein Leben gelassen hat. Und das schätze ich so. Also dass man einfach mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Wertschätzung an das Thema rangeht. Und dass es nicht halt einfach ein ganz normales Lebensmittel ist, so.
Weil ich glaube, so allgemein ist ja das Thema Lebensmittelverschwendung nochmal ein riesengroßer Punkt, den man eigentlich nochmal irgendwie ins Bewusstsein, glaube ich, bringen muss, weil da einfach so viel weggeschmissen wird, was eigentlich gutes und essbares Lebensmittel gewesen wäre, dass man da eigentlich nochmal aufpassen muss, was man da eigentlich macht und wir ja auch eigentlich in so einem Überfluss im Moment noch leben, den wir irgendwie genießen und auch genießen können, glaube ich, so ein bisschen. Aber man muss sich dem, glaube ich, einfach bewusst sein, dass wenn man da, ob das jetzt tierische oder nicht tierische Produkte sind, einfach wirklich Lebensmittel oder gute und hochwertige Lebensmittel wegschmeißt dann.
Ja, genau. Da habe ich vor ein paar Jahren mal ein YouTube-Video zu gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, von wem das war, aber da ging es auch um diese Verschwendung. Und da die Person in dem Video so ein bisschen damit argumentiert, dass man die Leute ja eigentlich nur kriegt bei Themen, die ihnen persönlich irgendwie schwer abgehen oder die einen irgendwie persönlich betreffen. Und da hat er argumentiert mit dem Argument Geld. Und er hat gesagt, er hat so eine kleine Challenge gemacht, dass er für 3 Wochen oder so mal aufgeschrieben hat, welche Lebensmittel er wegschmeißen musste, weil sie schlecht geworden sind oder ja, weil er sie nicht verwerten konnte, was auch immer. Und dann hat er mal grob ausgerechnet, wie viel Geld das war. Und das ist wirklich richtig erschreckend. So. Und wenn man sich dann mal überlegt, cool, dann kaufe ich jetzt vielleicht einfach mal das nächste Mal nicht 4 Joghurt, sondern 3, weil ich irgendwie immer den letzten über habe am Ende der Woche. Wenn man das mal hochrechnet und sich mal überlegt, wie viel Geld man dabei auch sparen kann. So. Also das hat bei mir natürlich, ich meine, ist so gesehen schade, weil erst dieses Geldargument kommen musste, sodass ich wirklich dann auch gedacht habe, vielleicht denke ich auch mal selber über mein Konsumverhalten nach so. Aber das hat funktioniert und seitdem habe ich auch mein Einkaufsverhalten geändert.
Das ist spannend. Also ich glaube, man muss ja auch einfach da auch nochmal, wann sind Lebensmittel schlecht, schauen. Also dieses mindestens haltbar bis ist ja auch immer so ein bisschen, da muss man, glaube ich, auch so bisschen schauen, dass man so auf seinen Geschmack vertraut. Also man kann ja einfach mal dran riechen oder so mal kurz schmecken, gucken, überhaupt ist es schlecht oder muss es wirklich weg?
Das ist bei uns im Büro gilt so ein bisschen die Regel, wenn der Deckel vom Joghurt noch nicht durchgebogen ist, dann kann man ihn noch essen. Ganz klassisch.
Ja, zumindest aber dran riechen. Ne? Ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist so schade, dass man da irgendwie, glaube ich, so ein bisschen verlernt hat, selber nochmal zu schauen, sondern ah, okay, ich habe hier eine Vorgabe, die erfülle ich und wenn es irgendwie übergelaufen ist dann oder abgelaufen ist, dann kommt es weg. Und ja. Ich glaube, da kann man auch noch viel schauen.
Auf jeden Fall.
Viel Lebensmittel vielleicht retten.
Ja, das stimmt. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt so viele Bereiche, ob es jetzt ist, ne, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit oder ich verschwende keine Lebensmittel mehr oder ich mache das Licht aus, wenn ich die Wohnung verlasse. Es gibt ja so super viele unterschiedliche Möglichkeiten, da irgendwie ja seinen Beitrag zu leisten. Ne?
Ich glaube, es gibt ja auch immer so Themen, die immer aktueller werden, wie jetzt zum Beispiel Wasser. Man merkt irgendwie gestern 38 Grad und fast alles ist irgendwie vertrocknet. Da kann man sich mal überlegen, ob man vielleicht das Wasser, was man nutzt für den Salat zum Waschen, danach seinen Blumen gibt.
Ja,
also so Kleinigkeiten einfach, die man so in seinen Alltag integrieren kann. Ich glaube, man muss das einmal bewusst machen und dann hat man es ja auch irgendwie so ein bisschen drin. Aber man kann es natürlich einfach auch sammeln und dann irgendwie gegen Abend einmal die Blumen damit gießen oder
ja, das
die Tomaten
stimmt.
Oder so. Das ist so.
Das Wasser, was man sowieso in der Salatschleuder hat, das muss man ja nicht direkt wegkippen.
Genau.
Mhm.
Aber ich glaube, das sind so Themen, die ja jetzt immer, immer aktueller werden und deswegen immer größere Bedeutung annehmen. Und deswegen glaube ich, irgendwie gibt es da oder wird es da noch ein großes Umdenken geben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mal behaupten, dass das wahrscheinlich auch schon stattgefunden hat. Also wenn man ja so ein bisschen aus seiner Bubble so rauskommt und mal nicht mit seinen Freunden darüber spricht, die vielleicht auch ähnliche Sichtweisen haben wie man selber, sondern auch mal mit anderen Leuten, merkt man ja schon, dass egal mit wem man darüber irgendwie spricht, es hat sich ja jeder bisher schon irgendwie Gedanken darüber gemacht. Also mir ist es auf jeden Fall noch nicht passiert, dass ich mit jemandem gesprochen habe, der gesagt hat, boah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so weiß ich gar nicht. Sondern Leute haben auf jeden Fall immer schon mal einen Standpunkt, ob es jetzt ist zu, ich kaufe Bio oder ich kaufe regional oder ich fahre nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit. Das finde ich schon eine super coole Entwicklung.
Ja, das stimmt. Ich habe auch, glaube ich, noch niemanden kennengelernt, der sich noch nie Gedanken drüber gemacht hat. Wobei ich natürlich irgendwie auch Leute kenne, die sagen, das ist irgendwie gerade nicht mein Problem. So, das gibt es natürlich auch. Von daher, es bleibt spannend. Und ich glaube, ein großer Punkt ist einfach Umweltbildung und die Kinder mitzunehmen und zu schauen, dass man von Anfang an sozusagen zeigt, wie man mit einfachen Mitteln vielleicht auch einfach was schaffen kann.
Mhm.
Mit einfachen Mitteln viel schaffen, das ist ein schöner Abschluss, wie ich finde. Vielleicht könnten wir den einen oder anderen von euch ja sogar motivieren, sich in diese Richtung etwas mehr Gedanken zu machen. Und um nochmal auf meine Herzensangelegenheit zurückzukommen, beim Fleischkonsum zum Beispiel, es muss ja nicht gleich der Verzicht sein. Aber wenn man zum Beispiel aktuell jeden Tag Fleisch isst und das auf jeden zweiten Tag reduziert, dann hat man doch schon einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Außerdem tut ihr damit auch etwas Gutes für euch. Mehr zu dem Thema gibt es in unserer Folge Ernährung. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in unsere anderen Folgen reinhört. Danke fürs Zuhören und egal wie oder in welcher Form ihr euch engagiert, Dankeschön dafür. Denn ich persönlich würde mir wünschen, dass unser Hasetal in den nächsten 20 Jahren und darüber hinaus noch genauso wunderschön bleibt wie jetzt.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de